Guten Morgen, ich habe euch etwas mitgebracht. Ich glaube, die meisten von euch werden sie kennen, haben sie vielleicht schon einmal verschenkt oder haben sie geschenkt bekommen. Leider reicht sie nicht für alle, aber mal gucken, wer nachher zu mir kommt, ich teile sie gerne aus. Es ist eine Tafel Merci. Und diese Tafeln, die haben so unterschiedliche Namen. Und diese hier trägt den Namen Große Vielfalt. Denn in dieser Schachtel sind 8 verschiedene Schokoladenformen. Und wenn ich Geschäftsführer wäre von der Firma, ich würde das anders machen. Weil ich bräuchte eigentlich nur eine dieser Schokoladensorten da drin. Ich weiß nicht, was ihr für eine Lieblingsschokolade drin habt. Bei mir ist es die mit dem lila Band. Das ist nämlich Milchpraline. Aber ich habe sie leider bisher noch nicht gefunden, sondern es ist eben die Vielfalt. Es sind 8 verschiedene Sorten drin. Und ich dachte, das ist ein schönes Bild für die Gemeinde Jesu Christi. Erste Folie. Denn die Gemeinde Jesu Christi, so wie wir heute Morgen hier sind, es ist eine große Vielfalt. Wie in dieser Tafel gerade von Merci. Und Jesus liebt die Vielfalt. Er hat sich Menschen ausgesucht, die heute Morgen hier sitzen. Wir alle kommen zusammen, feiern Gottesdienst. Und so war es auch, als Jesus sich die 12 Jünger, also so dieses engste Team, die er ja auch Apostel nannte, ausgesucht hat. Und das möchte ich euch heute Morgen ein bisschen vorstellen. Da lade ich euch ein, uns mal damit zu beschäftigen, wer waren denn diese 12 Männer, die Jesus da ausgesucht hat. Die Berufungsgeschichte der Jünger finden wir in allen 4 Evangelien, je nach Verfasser aber unterschiedlich dokumentiert, beschrieben, je nach Verfassungsweise bzw. nach Betrachterweise. Ich möchte mit euch heute Morgen den Text aus dem Markus-Evangelium lesen, und zwar aus Markus 3, die Verse 13 bis 19 nach Luther. Dort heißt es: Und er, Jesus, ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussendete zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus. Und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Bongares, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus. Und Thaddäus und Simon Kananäas und Judas Iskariot, den ihn hernach verriet. Soweit der Predigttext. Anhand von 3 Gesichtspunkten möchte ich euch diesen Text heute Morgen mal mit euch betrachten. 3 Punkte. Der erste: Wie beruft Jesus? Wozu beruft Jesus? Und wen beruft Jesus? Zunächst einmal: Wie beruft Jesus? Wir lesen das hier. Jesus beruft in Vollmacht. Er rief zu sich, die er bei sich haben wollte. In anderen Evangelien wird uns berichtet, sie ließen sofort, als Jesus sie aufforderte, ihm zu folgen, alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Stellt euch mal vor, die waren da beim Arbeiten, Jesus geht zu denen hin und sagt: Hey, du, folg mir nach. Was für eine Vollmacht, was für ein Charisma musste von Jesus ausgegangen sein, dass sie alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Ich finde, das kann nur Vollmacht, Charisma gewesen sein. Aber Jesus zwingt keinen zur Nachfolge. Er zwingt auch mich nicht. Er überlässt die Entscheidung mir. Vielleicht kennt ihr Menschen, die Jesu Aufforderung nachzufolgen abgelehnt haben. Für uns ist das vielleicht besonders schmerzlich, wenn es Menschen sind, die wir lieb haben. Vielleicht Menschen aus unserer Familie, Kinder, Freunde, Arbeitskollegen. Das kann wehtun, wenn wir merken, die wollen mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Ich denke, dass heute Morgen viele von uns, die hier sitzen in diesem Gottesdienst, sich irgendwann mal entschieden haben, Jesus zu folgen. Aber vielleicht gibt es auch Personen, die haben schon mal gemerkt, dass Jesus sie angesprochen hat. Sie haben das gehört, gemerkt, aber sie haben noch keine Entscheidung gefällt. Vielleicht ist der Gottesdienst heute Morgen ein neues Ansprechen, wo Jesus dich meint und sagt, folge mir nach. Und du kannst doch mal neu darüber nachdenken, will ich oder will ich nicht. In der Regel folgt keiner von sich aus Jesus nach, so nach dem Motto, also Jesus, ich habe mir das jetzt mal überlegt, ich werde jetzt mal folgen und ich glaube, das passt jetzt ganz gut, das könnte ich mir auch so vorstellen. Die Regel ist eher eine andere, dass Jesus uns anspricht. Durch eine Predigt, durch das Lesen eines Buches, durch eine Freizeit, durch ein Gespräch mit einem anderen Christen. Bei mir war das so, schon über 50 Jahre her, ich war auf einer Freizeit, einer Jungschar-Freizeit in Marburg. Und da war das natürlich auch ein Thema. Willst du Jesus nachfolgen? Und ich weiß noch, wir lagen da zu 20. in einem Zimmer und ich war hellwach und konnte nicht schlafen. Und ich merkte, Jesus hat mich angesprochen. Dann denke ich, stimmt das wirklich? Was soll ich denn machen? Denke ich, ach, ich gehe mal raus, schleiche mich raus und guck mal, ob er unserem Pastor, der in der Nähe sein Büro hatte, sein Schlafzimmer, ob da noch Licht brennt. Und wenn kein Licht mehr brennt, dann war das nichts. Und wenn noch Licht brennt, dann gehe ich da mal rein. Und in der Tat, es brannte noch Licht. Ich klopfte an, ging rein zu ihm. Wir sprachen und dann habe ich gesagt, ich will Jesus folgen. Und dann haben wir das miteinander gemacht. Wir haben gebetet und ich bin wieder zurück in mein Bett, konnte erst vor Freude nicht schlafen, irgendwann dann doch. Und seitdem bin ich als Christ unterwegs, mal mehr oder weniger mit allen Höhen und Tiefen. Und manchmal muss ich mich wieder ganz neu entscheiden, will ich heute, will ich jetzt Jesus folgen oder will ich andere Wege gehen? Jesus beruft in Vollmacht, aber er zwingt keinen. Ja, es gibt sogar Stellen in der Bibel, da ermutigt Jesus und sagt, überleg dir das gut, wenn du mir folgen willst. In Matthäus 8, 20, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Also, Jesus nachzufolgen kann bedeuten, dass es Konsequenzen hat für mein Leben. Ich denke an Christen, die verfolgt werden. Ich kenne einige koptische Christen, die durch andere Menschen ihre Angehörigen verloren haben, weil sie ermordet wurden, umgebracht wurden. Das hat Konsequenzen, wenn ich Christ bin. Im Johannesevangelium lesen wir Kapitel 15, da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat uns angesprochen und wir haben uns entschieden, ihm zu folgen. Und dann hat er uns nicht das Blaue vom Himmel versprochen. So nach dem Motto, folge mir nach und dann geht alles gut. Ich sagte ja schon, Christenverfolgung, andere Dinge haben wir in unserem Land Gott sei Dank noch nicht. Aber wir müssen auch gucken, was haben wir für ein Gottesbild. Ein Gottesbild, wo alles gut ist, wenn du Christ bist, der wird ganz schnell Schiffbruch erleiden, spätestens dann, wenn die Krise kommt. Und irgendwann kommt sie. Wie gut, dass uns die Bibel ein realistisches Gottesbild vermittelt. Dass Gott bei uns ist in Höhen und Tiefen. Und wir hatten es von Hiob und wissen, was es bedeutet, auch als Christ zu leiden. Aber Gott hat zugesagt, er bringt uns durch irgendwie. Jesus sucht sich die Leute aus, heißt es hier, die er wollte, heißt es in unserem Predigtext. Er macht das souverän nach seinen Kriterien, aber wir sind frei in der Entscheidung. Der reiche Jüngling der Bibel hat es abgelehnt. Oder Petrus, wie war es mit ihm, als Jesus ihn rief? Er hätte auch sagen können, nee Jesus, du, Ich bleibe lieber bei dem, was ich gelernt habe. Ich bleibe Fischfischer und ich will kein Menschenfischer werden. Jesus hat Kriterien, nach denen er auswählt, die er wollte. Nun ging es ja hier bei diesem Team Jesus, möchte ich mal sagen. Er hatte ja viele Jünger, aber hier ging es so um die Kerngruppe. Deswegen heißen sie ja auch Apostel. Es waren diese 12, der engste Jüngerkreis. Und sie hatten einen speziellen Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Das war ihr erster Auftrag. Natürlich möchte Jesus Christus alle Menschen in der Nachfolge. Er will dich und er will mich, alle, die heute Morgen hier sind. Und er hat die berufen und möchte die berufen, die neben dir sitzen, die vor dir sitzen, die hinter dir sitzen. Ob du sie nun kennst oder nicht. Ob du sie sympathisch findest oder weniger sympathisch findest. Wen auch immer, Jesus wollte sie. Alle die 200 Menschen heute Morgen, die hier sitzen, die wollte Jesus. Ich komme zum zweiten Punkt. Wozu beruft Jesus seine Jünger? Na klar, würden wir sagen, ist doch logisch. Zur Mitarbeit, zur Mission, die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Das ist doch die ureigenste Aufgabe eines jeden Christen, durch seine Begabungen und Fähigkeiten in Wort und Tat oder wie auch immer. Aber was steht denn bei uns im Text? Im Text, man kann leicht drüber wegschauen. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie missionieren sollten. Nein, da steht, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist ein Unterschied. Unsere erste Aufgabe, das ist das, was Jesus zuallererst möchte, dass wir bei ihm sind. Dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Eben im Lied kam das ja auch so toll raus, dass der König bei uns ist. Dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Das ist die erste Stelle. Sind wir bei Jesus? Bist du bei Jesus? Es geht nicht darum, glaubst du, so wie der andere glaubst? Betest du so, wie der andere betet? Bist du aus der gleichen christlichen Sozialisation groß geworden? Singst du die gleichen christlichen Lieder? Nein, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob wir bei Jesus sind. Viele Christen arbeiten in einem gemeindlichen Kontext, tun Dienst. Wir haben es eben gerade gehört, oft sind es wenige. Und die, die Dienst tun, die stehen oft in der Gefahr, dass sie vielleicht auch durch Überlastung für Jesus arbeiten und merken gar nicht, dass Jesus abhandengekommen ist. Er ist nicht mehr bei ihnen, sondern sie arbeiten für, aber nicht mit ihm. Gerade auch Leute in Leitungsposition, wo geplant und gemacht werden muss, unter Gemeinde, ist eine Riesenherausforderung für Leitungen. Jesus sagt, achte darauf, dass ihr bei mir seid, dass ich an eurer Seite bin. Und das andere, das ist die eine Seite der Medaille, wir haben es eben gehört, das andere ist, wenn wir bei Jesus sind, dann wird er uns immer auch beauftragen. Auf Zeit, nach Gaben, nach Fähigkeiten. Und heute Morgen haben sich Menschen senden lassen. Zwei Seiten einer Medaille. Bei Jesus sein, mit ihm unterwegs sein, im Dienst, das gehört zusammen. Und wie sieht das aus, bei Jesus zu sein? Ihr wisst alle, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Infos, Social Medien, Handy, alles, Handy, was uns so bewegt. Wo verbringe ich Zeit? Plane ich Auszeiten ein? Vielleicht trage ich mir für die nächste Woche in meinen Outlook nur mal 5 Minuten ein, Zeit mit Jesus. Mal 5 Minuten raus, meinen Fokus wieder richten und dann weitermachen. Auszeitplan, Oasen, Gottesdienste. Lesen, hören, was sagt er mir? Oder ein gutes Buch. Oder mal offline gehen. Wäre der Sonntag nicht eine gute Idee, eine Möglichkeit, mal einen Tag offline zu gehen? Ich wage mal die steile These, wer immer nur online ist, der ist offline für Gott. Weil wir so herausgefordert sind. Können wir das noch mal einen Tag offline gehen? Probiert es mal aus. Vielleicht nur eine Stunde, mal zwei, ich weiß es nicht. Ja, probiert es mal aus. In dieser informationsüberfluteten Zeit brauchen wir immer wieder Zeiten der Oase, dass wir merken, Gott, wo bist du? Bist du noch in mir, bei mir? Oder arbeite ich nur für dich und du bist gar nicht mehr an meiner Seite? Also im Grunde genommen, was Jesus hier sagt, Beziehungspflege hat Vorrang vor allem christlichen Gemeindeprogramm. Das ist der erste, die eine Seite der Medaille und die andere ist aber auch die Beauftragung. Und dazu bedarf es Disziplin. Mein Schwiegersohn ist Langstreckenläufer, Marathon, sogar noch mehr. Warum kann er das? Warum macht er das? Weil er Disziplin übt. Wie viel der läuft? Und dann kommt er strahlend zurück, die Endorphine überfluten ihn. Und ich sage, Wahnsinn, Berge hoch, Berge runter. Es macht doch Spaß. Und so werde ich immer besser. Ich glaube auch, dass es im Christsein nicht ohne eine gute Disziplin geht. Wie es im ganzen Leben nicht ohne eine gewisse Disziplin geht. Und das hat nichts mit Gesetzmäßigkeit oder Enge zu tun. Sondern ich übe, ich trainiere meine Beziehung zu Gott. Vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt für dich, mal wieder zu fragen, Jesus, bin ich noch bei dir? Bist du noch bei mir? Oder bin ich nur noch für dich unterwegs, aber du bist nicht da? Dann ist das die Möglichkeit, neu anzufangen. Neu sich zu fokussieren, zu sagen, okay, Jesus, danke, dass du jetzt mit mir geredet hast. Jetzt ist es für mich mal wieder dran, umzukehren. Und das nennt die Bibel mit diesem alten Begriff Buße. Wo du das sagst, ist die fröhlichste Sache der Welt, weil ich wieder zurückkomme zu meinem Herrn. Das ist etwas Schönes. Jesus an meiner Seite. Und dann erst kommt die Beauftragung. Für Jesus unterwegs zu sein, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Das ist frustrierend und schön zugleich. Ich würde mir oft wünschen, dass viel mehr Menschen sich für Jesus entscheiden in unserer Gesellschaft. Aber hier in Deutschland, Europa, erlebe ich das oft wenig. Und wir mühen uns und wir machen vieles und manchmal ist es frustrierend. Doch wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, das habe ich ja selbst gemerkt oder bei anderen, dann ist es etwas Wunderbares. Es ist nämlich so ein Dienst mit Ewigkeitscharakter, mit Ewigkeitscharakter. Alles, was wir auf dieser Welt tun, alles, was wir machen, Ausbildung, Beruf, Studium, Haus, Vermögen, Geld verdienen, wir wissen es, ne? Es ist vergänglich. Es bleibt alles hier. Außer die Menschen, die Christen sind, die sehen wir in der Ewigkeit wieder. Das hat Ewigkeitscharakter. Die Christen sind unter uns, die sehen wir wieder. Die schon vor uns gegangen sind, für alle, die in Trauer sind, sei gesagt, nicht zur Vertröstung, ihr seht sie einmal wieder. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Ewigkeitscharakter, ist doch toll. Der dritte Punkt, wen beruft Jesus? Wir wissen einiges über die Jünger, wie er sie berief und dass sie ganz unterschiedliche Berufungsgeschichten hatten. Jesus hat die 12, Team Jesus, selbst ausgewählt. Und er hat sie 3 Jahre intensiv geschult. Sie haben die beste theologische Ausbildung aller Zeiten genossen. Kein Studium, keine Hochschule, Universität leisten, weil sie von Gott selbst gelehrt und geschult wurden. Aber Jesus hatte auch schon ganz schön ihre Mühe mit ihnen. Das finde ich auch so schön menschlich, wo sie Jesus immer wieder zurückholt. Aber er hat sie ausgebildet. Wen hat denn Jesus da ausgesucht? Es waren ganz unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Berufen, Herkünften, unterschiedlicher Sozialisation, Biografie, Gaben, Intellekt. Jesus wollte sie alle haben, große Vielfalt. Den einen spricht Jesus direkt an, folge mir nach. Den anderen über den Bruder, der es denn dann weiter sagt. Das hat sich bis heute nicht verändert. Der eine sagt, ich bin aus dem christlichen Elternhaus, wie ich. Ich habe die christliche Sozialisation erlebt, das Evangelium mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, was soll da schon werden? Das muss ja mal prüfen, ob das wirklich ernst ist. Oh ja, ich habe es manchmal geprüft. Und der andere kommt aus ganz anderen Verhältnissen, schwierigen Situationen, Herkunftsfamilie, alles problematisch. Und er wird Christ und er erfährt Veränderung. Jesus hat sie alle gewollt. Beide sind gewollt. Und Jesus, und das ist das Irre, Jesus kommt auch mit allen klar. So wie er mit uns allen klarkommt. Wir kommen bestimmt nicht alle mit allen klar. Aber er kommt es. Er kommt mit allen klar, trotz der Unterschiedlichkeit. Und so gibt es vielleicht auch bei uns heute Morgen hier Leute, die kommen vielleicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, die sich viel leisten können, wo Geld keine Rolle spielt. Jesus wollte sie haben. Und ich finde es toll, wenn es reiche Christen gibt. Die können viel Gutes tun mit ihrem Geld. Und dann gibt es vielleicht andere, die müssen jeden Cent umdrehen. Da reicht es gerade so. Jesus will dich haben, genau dich. Und da gibt es Menschen, die lernen leicht, denen fällt alles zu. Und andere, die müssen alles sich erarbeiten, wie ich. Wenn wir Klausuren hatten, Griechisch, Hebräisch, ich habe gelernt bis zum Umfallen. Und es hat gerade so zu einer 4 gereicht. Unterschiedlichkeit. Jesus will sie alle haben. Und was waren das für Leute, die Jesus da berufen hat? Gucken Sie uns mal kurz an, für einige wissen wir es ja. Da war Matthäus. Matthäus war ein Zolleinnehmer. Jesus berief ihn und er folgte Jesus nach. Und Jakobus, Johannes, Brüder, das waren Unternehmenssöhne. Der Vater hat ein Unternehmen, muss sehr gut gelaufen sein. Und Jesus will alle haben. Unterschiedliche Charakteren. Die meisten dieser 12 waren überhaupt nicht so brav oder so angepasst, wie man das vielleicht so denkt. In der Gemeinde soll es ja immer schön nett und freundlich zugehen. Steht ja auch in der Bibel. Da waren durchaus kantige Burschen dabei, Haudegen, wird sogar ein bisschen angedeutet. Ne? Jakobus und Johannes, die Brüder, sie trugen den Beinamen Donnersöhne. Warum wohl? Haben sie vielleicht so wie Pazani gepowert oder wie auch immer? Nun, ich kann mir das denken, sie waren Hitzköpfe, Choleriker. Und Johannes, das wird deutlich, als sie auf Missionsreise waren und die Leute sich nicht so schnell bekehren wollten in einem Ort, da hat er gesagt, ach komm, wir lassen mal gerade Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, da sollen die mal alle platt gemacht werden, wenn die schon nicht gläubig werden wollen. Da ging die Post ab, da wurde nicht lang gefackelt. Und Petrus, er war bewaffnet, er trug ein Schwert. Ratzfatz war das Ohr des hohen Priesters Malchus ab. Noch ehe der überhaupt noch was sagen konnte. In einem Evangelium ist Jesus, der dann wieder es heilt. Also, da wurde nicht lang gefackelt. Mit solchen Leuten möchte Jesus sein Reich bauen. Mit solchen Leuten. Und jetzt wird es politisch. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ist ja ein heißes Eisen in unserer Zeit. Weil jetzt so im Unterricht, habe mit Leuten diskutiert, oh, jetzt wird es politisch. Sag ich, ja, was ist da dran schlimm? Bei Jesus und seiner Truppe wurde es auch politisch, bei den 12. Matthäus, ich sagte schon, er war ein Zolleinnehmer, aber die Zöllner, er war Jude, waren verhasst. Warum? Weil er war ein Kollaborateur. Das heißt, er hat als Jude mit der Besatzungsmacht der Römer gemeinsame Sache gemacht, weil er wusste, Jude hin oder her, die bringen mir Geld. Und deswegen haben die Römer ihm sein Reichtum garantiert. Und ob die jetzt Dinge gemacht haben, die anderen nicht so gefallen haben, dass sie Besatzungsmacht waren, das war dem Matthäus ziemlich egal. Und deswegen waren sie so verhasst, die Römer und die Zöllner. Doch Jesus hat ihn berufen. Und dann haben wir Simon Kananäus. Erfahren, dass er zu der Gruppe der Zeloten gehörte. Die Zeloten, man würde heute sagen, ist eine Widerstandsbewegung, Untergrundbewegung damals in Israel, die sich zum Auftrag gemacht hatten, mit allen Mitteln die Römer zu bekämpfen. Mit Gewalt oder ohne Gewalt, egal wie, mit Lynchjustiz, es spielte keine Rolle. Und eine ganz besonders heiße Gruppe gehörte dazu, die nannten sich die sogenannten Sikarii. Die trugen nämlich unter ihrem Gewand noch ein Dolch. Und den Dolch haben sie nicht etwa verwendet, um Brot zu schneiden, sondern das war ganz klar die Waffe, die sie einsetzten, um Römer zu verletzen und wenn es sein musste, auch umzubringen. Auch er gehört zur Gemeinschaft, zu dem Team Jesus. Merkt ihr? Jesus liebt die große Vielfalt. Matthäus, ein Freund der Römer. Simon Kananäus, ein Widerstandskämpfer, der die Römer bekämpfte, wie immer nur und wann es sein könnte. Beide gehörten dazu. Und ich kann mir nur erahnen, wie das aussehen musste, wenn die beiden politisch diskutiert haben. Da sind bestimmt die Fetzen geflogen. Aber Jesus wollte sie haben. Und wie ist das bei uns? In unserer Vielfalt? In unserem politischen Denken? Ich glaube auch, dass es bei uns in der Gemeinde unterschiedliche politische, parteiische Meinungen gibt. Positionen. Wie ist denn, wenn der eine das vertritt und der andere das vertritt? Wird es dann gleich kritisch? Heißt es dann bist du kein Christ mehr? Jesus wollte sie haben. Die einen wie die anderen. Und er kommt mit allen klar. Und dann gibt es im Team von Jesus, wie auch bei uns, Menschen mit unterschiedlichen Gaben, Stärken und Schwächen. Petrus, bei ihm wird es so deutlich, beide Stärke und Schwäche. Wer sagen denn die Leute, der ich bin, fragt Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Voll Heiligen Geistes, voll oben drauf. Und Jesus sagt, jawohl, weil du das gesagt hast. Deswegen will ich auf dich meine Gemeinde bauen. Du wirst der Fels sein. Und kurze Zeit später, dreimal, ich kenne dich nicht. Von ganz oben nach ganz unten. Jesus wollte ihn haben. Oder nennen wir Judas, der ihn verriet. Der ungläubige Thomas. Ich glaube nur, dass du es wirklich bist, wenn ich die Nägel male in deiner Hand sehe und sie dort spüren kann. Jesus beruft Menschen ins Große, aber er ruft Menschen auch, die weniger Großes tun, vielleicht Unscheinbares oder was auch immer, die versagen und die zweifeln. Deswegen zur Vielfalt gehören auch Menschen, von denen Großes berichtet wird, auch in einer Gemeinde. Ja, da lesen wir eben von Menschen, die einen Bericht in der Bibel geschrieben haben, die kanonisiert wurden. Wir sagen, diese Berichte wurden erhalten. Matthäus, Johannesevangelium, Petrus. Von anderen lesen wir überhaupt nichts. Wissen wir etwas von Bartholomäus, von Thaddäus, von Simon? Sie sind nicht in der Bibel erwähnt. Und trotzdem hat sie Jesus gewollt, beauftragt, gesendet, ihm zu dienen. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Jesus liebt die große Vielfalt. Er kommt mit dir klar und er kommt mit mir klar. Und er wünscht sich in der Gemeinde, dass wir uns üben, miteinander klarzukommen, weil die Gemeinde ist ja seine Braut. Jesus beruft in Vollmacht. Vielleicht hat er dich heute Morgen neu berufen. Vielleicht ist heute Morgen eine neue Entscheidung von dir dran. Vielleicht hast du abgelehnt, vielleicht ist es jetzt eine andere Entscheidung dran. Er zwingt dich nicht. Jesus möchte, dass wir zuerst bei ihm sind. Und dann kommt die Sendung und der Dienst. Er kommt mit uns klar. Er liebt die Vielfalt. Und das wünsche ich uns hier in der Stadtmission. Das wünsche ich der Gemeinde Jesu Christi weltweit, dass wir diese Vielfalt schätzen lernen und uns voneinander lernen, weil Jesus, der Christus in uns ist, auch in dem anderen, so wie in mir. Das schenke uns Gott. Amen. Ich lade dich ein zu einer kurzen Zeit der Stille. Was nimmst du dir mit heute Morgen aus dieser Predigt? Wo hat Jesus dich angesprochen? Ich beende das dann in einem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Vielfalt liebst. Mir ist die Vielfalt manchmal ein bisschen zu viel. Aber ich danke dir, dass du uns heute Morgen wieder aufforderst, diese Vielfalt zu genießen, sie zu akzeptieren, daran zu reifen und zu lernen. Ich bitte dich, dass das, was du heute Morgen gesagt hast, jedem Einzelnen von uns, dass uns das verändert. Dass es nicht nur im Kopf bleibt, dass es ins Herz geht, in die Füße, in die Hände, dass es zur Verhaltensänderung kommt. Dass dieser Gottesdienst nachwirkt in die neue Woche und die neuen Wochen. Ich danke dir, dass du jeden gewollt hast bis heute und dass du uns auch nachgehst, dass du unser Seelsorger, unser Hirte bist. Vielen herzlichen Dank dafür, dass wir auch umkehren dürfen hin zu dir. Amen. Ja, und als Gemeinde Jesu Christi mit dieser großen Vielfalt dürfen wir jetzt an Jesu Tisch kommen. Ich darf die Helfer gerne schon nach vorne bitten. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Er kommt mit uns klar und wir dürfen kommen. Alle sind eingeladen. Hier stehen auch wieder jeweils Menschen, zu denen können wir gehen, uns beten, für uns beten lassen. Uns segnen lassen, das, was wir für die neue Woche brauchen. Und das ist gut, das ist ein guter Start. Und ich lese uns noch die Einsetzungsworte, die Jesus gesagt hat. Der Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Kommt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.